Kolosser 1, Vers 14 nochmal aufgehört. Letztes Mal. Super genialer Brief. Beim Vorbereiten, so, ich bin total, keine Ahnung, begeistert. So ein ja, aber heute geht es erstmal um, naja, so ein bisschen die eigentliche Theologie, ein bisschen theoretisch heute. So, aber Paulus baut ja auf, so, um halt die Irrlehrer dort bloßzustellen. So, und von daher ist es wichtig, dass man einfach, naja, auch weiß, was die Basis ist. Ne? So. Von daher hoffe ich, dass ihr heute nicht einschlaft, so, sondern ja, trotzdem begeistert seid. Also Kolosser 1, Vers 15. Na gut, macht dann jetzt keinen Sinn. Dann fangen wir nochmal an. Kolosser 1, Vers. Fangen wir mal 9 an. So schön. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und in aller geistlichen Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und im Allen wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Ja? Also Paulus betet dafür, dass es dort in der Gemeinde bei den Gläubigen nicht aufhört, so diese Veränderung, diese geistliche Veränderung. Ich meine, zu glauben, der Glaube an Jesus Christus reicht aus, um errettet zu sein. Ja? In diesem Glauben, das werden wir in Kolosser noch gelehrt bekommen, in diesem Glauben zu stehen und daran festzuhalten am Evangelium und in Jesus zu bleiben, das bedeutet, errettet zu bleiben. Ne? Also nicht Werke oder irgendwie, jetzt bin ich ein Christ und bin total anderes. Ne? So ein, oder viel lesen, viel studieren, viel beten, viel dienen, viel geben und so weiter. Sondern die Bibel ist da ganz klar, so ein, der Glaube errettet, ne? Und der Glaube lässt nicht los. So, der Glaube hält uns. Also trotzdem sagt die Bibel auch einen Kontext dazu, und das, dieser Kontext ist halt auch wichtig, ne? So, weil die Bibel sagt beides. So ein Glaube ohne Werke ist ein toter Glaube. Und die Bibel ist da auch ganz klar, und das werden wir zum Glück auch im Kolosser noch sehen, so, dass in der Gemeinde verschiedene Menschen sich treffen. So, und da sind einmal die wiedergeborenen Menschen, die errettet sind. So, und da sind Menschen, die sagen, sie sind wiedergeboren, sind es aber nicht. So, und da sind Menschen in einem Gottesdienst, die zu Besuch sind. Ne? So. Und Menschen, die eine ganz andere Lehre haben und halt einen Blick wegführen wollen von Jesus auf irgendwas. Ne? So. Und Paulus betet hier dafür, dass die Gemeinde so wächst, dass sie wirklich Jesus das Haupt ist, dass sie wirklich wachsen in ihm, dass sie sich verändern, dass sie erkennen, wer Gott ist, ne? Und durch diese Erkenntnis auch zur Weisheit kommen, also auch fähig sind und reif sind, das zu tun, wozu sie zur Erkenntnis kommen. Ne? Das zu lieben, die Liebe zu lieben, so die Liebe zu praktizieren, ne? So ist eine Tat. Wir haben schon gesehen, dass Jesus gesagt hat, es gibt nur ein Gebot für uns. Ne? Er ist nicht gekommen, um einen Punkt vom Gesetz aufzulösen, aber er hat alles in allem erfüllt. Und für uns gibt es nur noch ein Gesetz, sagt Jesus Christus. So, und dieses Gesetz ist die Liebe, das Gebot, das einzigste Gebot, das uns Menschen auferlegt ist, die von neu geboren sind. Liebe. So, liebt Gott und liebt eure Nächsten wie dich selbst. Und dann sind alle Gebote erfüllt. Ne? Und wir haben schon gesehen, was Liebe ist. Und Liebe ist einfach Hammer. Nicht die Liebe von Menschen und von Hollywood. Ne? Da geht es halt nur um Sex und Gefühle und dann ist man beleidigt und dann liebt man sich nicht mehr. Und am nächsten Tag hat man sich versöhnt, dann liebt man sich wieder. Sondern Liebe ist was Beständiges. Liebe hat nichts mit Emotionen zu tun. Liebe, göttliche Liebe, ist einfach nur eine Entscheidung. Und dann bleibt man dabei. So. Man entscheidet sich zu lieben und nichts und niemand kann daran was ändern. Selbst wenn der andere sich total daneben benimmt. Er hat uns errettet. Vers 13. aus der Herrschaft der Finsternis und er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ja. So. Und dazu, weil ja vielleicht nicht jeder Bescheid weiß, mal kurz ein paar Worte. So. Das, da ist Gott und das werden wir heute noch sehen. Und Gott macht den Menschen und er sagt, ihr seid naja, ähnlich wie ich. Ne? So, ich habe euch ähnlich geschaffen. So. Und dann ist da aber noch Jesus. Und zu dem sagt er, Jesus ist gleich dem Vater. Ne? So. Also, und wir sind nicht wie Gott. Ne? Wir ähneln ihm nur ein bisschen. Und er hat uns Menschen geschaffen und wusste genau, wer wir sind. Und er hat uns Menschen so gemacht, dass wir uns entscheiden können für Liebe, entscheiden können für Hass. Dass wir uns entscheiden können für Gott, dass wir uns entscheiden können gegen Gott. So, dass wir eine freie Wahl haben, das zu tun und das zu lassen und das zu denken und das zu leben, was wir wollen. Ne? So hat er uns gemacht. Deswegen sind wir anders als Tiere. Ne? So. Und deswegen sind wir auch anders als Affen. So. Selbst wenn die DNS-Ähnlichkeit hätte, was sie nicht hat. So. Ne? Aber Affen machen, was sie machen müssen. Ne? So. Genauso wie mein Hund oder mein Dackel oder eine Kakerlake. So. Tiere und Insekten und Fische und Vögel machen, was wir machen. Wir allerdings sind anders. Wir machen, was wir wollen. Wir machen, was wir für richtig halten und wir lassen, was wir für falsch halten. Und manchmal machen wir Dinge, die wir für falsch halten. Und das ist Liebe. Weil Gott hat uns gemacht und wusste, dass wir uns gegen ihn entscheiden. Und in der gleichen Zeit, bevor er uns gemacht hat, hat er schon gesagt, dass er dann für uns stirbt. So damit wir, weil wir nichts machen können. Und hier ist Jesus, der dann kommt als Gott auf die Welt, als Mensch und für uns ans Kreuz geht und sagt, ich bin euer Schlachtschaf, euer Lamm, jetzt leg du deine Hand auf mich, wenn du mich nicht kennst, leg deine Hand auf mich und übergib mir deine Schuld und deine Sünden und deine Unfähigkeit, Gott zu sein. So, dein hartes Herz, all deine Entscheidungen, die dich und andere verletzt haben. Leg deine Hand auf mich, auf Jesus Christus, weil dafür bin ich in die Welt gekommen und ich werde deine Sünden tragen. Und Jesus starb am Kreuz als Sünde, obwohl er ohne Sünde war. Und Jesus kam, wurde wieder erweckt als König und hat diesen Tod und den Fluch des Gesetzes erlöst, besiegt. Und jetzt ist er da und er wartet und er sammelt. Und jeder, der sich zu ihm bekehrt, jeder, der dieses Geschenk annimmt, der ist wieder da, wo er eigentlich sein soll. Und wir Menschen, wir kennen das, oder? Wir wissen genau, es gibt einen Grund, warum wir da sind. Wenn du in einer Welt lebst, ohne Gott, dann weißt du auch, dass irgendwas fehlt und irgendwas nicht stimmt und das nicht der ganze Sinn des Lebens sein kann. So, dass wir nicht unsere Augen schließen, danach ist nichts. Was wäre das für ein Sinn, ne? Sondern wir wissen, dass wir ein Zuhause haben. Wir wissen, dass wir einen Vater haben. Und Gott kommt selber, obwohl er Gott ist und alle Elemente zusammenhält, ne? Und einfach loslassen könnte und pff, alles wäre weg. Ne? Trotzdem hält Gott das alles, der Schöpfer, in seiner Hand und sagt, dass er uns liebt, weil er sich dafür entschieden hat und nicht loslässt. Ne? Und das ist unser Jesus. So wie Kurt das am Mittwoch gesagt hat, fand ich echt toll. Unterordne dich der mächtigen Hand Gottes. Und hier Kurt hat ein bisschen offenbart, dass auch Jesus Gott ist. Und dass wir auch seine Hände sehen in den Evangelien. Und was das für mächtige Hände sind, unter denen wir uns als Schöpfung unterwerfen sollen und demütigen sollen. Hände der Liebe, Hände der Gnade, Hände, die heilen, Hände, die jemanden berühren, Hände, die nicht weit weg sind. Hände, die nicht zu groß sind, um Sanftheit zu geben, ne? Um Geborgenheit, um Trost. Hände, die leiten. Hände, die ziehen. Hände, die das Lamm packen und wieder zurück zur Herde bringen. Ne? Hände, die durchbohrt werden für die Schuld von anderen. Gott ist ein Gott der Liebe, steht im 1. Johannes. Ne? Gott ist die Liebe. Und Jesus ist Gott. Und was ist das für ein Gott, oder? So, was für ein Schöpfer. Vers 14. Indem wir die Erlösung haben durch sein Blut. Die Vergebung der Sünden. Und ich weiß noch, als ich zu Jesus kam, da dachte ich, jetzt muss ich irgendwie 10 Gebote halten und jetzt muss ich, keine Ahnung, meine Piercings rausnehmen, die hatte ich noch überall damals, und meine Haare abrasieren, weil ich sie gefärbt hatte, und keine Ahnung, meine Tattoos vielleicht entfernen oder was weiß ich denn, ne? So, und jetzt muss ich mich ordentlich anziehen, so, und jetzt, keine Ahnung, so, muss ich ordentlich reden und auf meine Worte ganz penibel achten, ne, dass ich ein ordentliches Hochdeutsch habe, so, ne, so, und jetzt darf ich nicht mehr das machen, was ich mal machen durfte, jetzt muss ich alle Menschen verlassen, die ich kenne, so, jetzt muss ich nur noch Bibel lesen und nichts anderes mehr von irgendwo, nichts aus der Welt, so, ne, so, kein Spaß, kein Vergnügen, sondern jetzt habe ich erkannt, dass es einen Schöpfer gibt und einen Gott, der lebendig ist. Ja, so, und jetzt muss das auch mein Ein und Alles sein, und es gibt nichts anderes mehr als das. Ansonsten falle ich ab. Ja, so, und dann komme ich zu ihm, und dann offenbart er sich auch als lebendiger Gott und fängt an zu reden, und was macht er? Ja, so, und das Erste, was er uns zeigt, und das Erste, was er uns lehrt, durch seinen Geist, der in uns ist, dann, wenn wir sein Blut annehmen, was ist denn das Erste, was er uns als neue Schöpfung zeigt? So, öffnet uns erstmal die Augen für seine Gnade. Und das ist doch überwältigend, oder? So, zuerst, als allererstes lernen wir Gnade kennen. Und er fängt an, einen Grund in unser Leben zu setzen, wo er dann weiter drauf aufbaut. So, und dieser Grund ist Jesus Christus. Und er fängt an zu erklären, dass er überhaupt nicht erwartet, dass wir Gebote halten. Dass er überhaupt nicht erwartet und erwartet hat von den Menschen, dass wir uns für ihn entscheiden, ne? Weil er weiß, dass wir nicht anders können, als nach unserem Fleisch zu wandeln. Wir sind abgefallen. Und selbst Adam und Eva, die im Garten Eden waren, perfekt geschaffen, ohne Sünde, ohne Krankheit, ohne Fehler, ohne irgendwas, die noch nicht mal wussten, was gut und böse ist, ne? Selbst die haben sich schon gegen Gott entschieden. So. Und das ist doch das Erste, was wir kennenlernen, oder? So, dass wir einen Gott der Gnade haben, weil, guck dir doch einfach nur Adam und Eva an im Garten Eden. Mich bewegt das total. Gott macht Adam und Eva, Gott macht die Welt perfekt, Gott macht eine Harmonie. Da gibt's, du brauchst dich vor nichts fürchten. Ne? Mit Spinnen hast du gekuschelt, so, oder mit Schlangen, so, oder mit Löwen oder mit Nilpferden. So, ne? So, da gab's keine Furcht, da gab's keinen Fleischfresser, da gab's gar nichts. Nur Friede. Ne? Und Gott in seiner ganzen Gnade als Geschenk setzt diesen Baum da rein, um zu zeigen, hey Mensch, ich liebe dich so sehr, dass du dich entscheiden kannst. Ne? Aber Gott wusste, als er den Baum reinsetzt und sagt so, von dem Baum ist nicht, ansonsten darfst du alles. Ne? So, Gott wusste, wie unsere Herzen sind. So, nicht besser als Satans Herz. In uns wohnt nichts Gutes, sagt die Bibel. Außer du bist von neuem geboren, da wohnt was Perfektes in dir, nämlich Gott. Ne? Das sind auch von daher so ein Gott wusste das alles. Und dann lernst du Gott kennen. Und jetzt, wer ist denn Gott? Ne? Und dann kam irgendwann, Jesus ist Gott. Vater ist Gott und der Heilige Geist ist Gott. Eine Person, so, aber trotzdem 3 verschiedene Personen, der sich offenbart. Persönlichkeiten. Ne? So ein verstehe ich nicht. So, und wer sagt denn bitte, dass Jesus Gott ist? Und das Problem war nämlich hier auch in der Gemeinde von Kolosse, so, dass Leute reinkamen und gesagt haben, Jesus ist nicht Gott. Jesus ist eine Schöpfung. Jesus ist Geist, ist ein Engelwesen. So, ne? Oder Jesus war nur Mensch, nur Prophet. So, aber Jesus ist Gott. So, Vers 15. Dies ist das, also Jesus Christus, ne? Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Also, er ist genau das gleiche Bild. Wir sind ihm ähnlich gemacht, aber Jesus ist ein Ebenbild. Ne? Der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Und dieses Erstgeborene hier meint nicht, dass er geboren wurde, geschaffen. Das werden wir gleich sehen, wenn wir den nächsten Vers 16 lesen. Ne? Denn in ihm ist alles erschaffen worden. So, und also ist er nicht erschaffen. Weil durch ihn wurde alles erschaffen. Ne? Sondern er ist der Erstgeborene. In der griechischen, hebräischen Kultur wissen wir, der Erstgeborene ist der, der alle Macht bekommt. Der das Sagen hat in der Familie. Ne? Das ist ein Rang hier. So, Er ist der, dem alles unterordnet ist und alles gegeben ist. Er, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Ne? Denn in ihm ist alles erschaffen worden. Das ist so krass, oder? In Jesus Christus ist alles erschaffen worden. Was im Himmel und was auf der Erde ist. Das Sichtbare und auch das Unsichtbare wurde durch Jesus Christus erschaffen. Seines Throne, seines Herrschaften, seines Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Ne? So wie im Johannesevangelium es anfängt, am Anfang war das Wort und das Wort war Gott. Ne? Und das Wort kam und bla bla und alles und nichts durch, ist durch ihn und so weiter. Nee, alles ist durch ihn, ne? Und nichts wäre ohne ihn geschaffen. Alles ist zu ihm hin und so weiter. Ne? Also am Anfang, Jesus war da, bevor alles andere da war. Und das ist schon krass, oder? So, dass dieser Jesus, obwohl er so mächtig ist und so groß, so, dass er sich so gedemütigt hat, um zu seiner eigenen Schöpfung zu werden. Ich stelle mir da echt dann immer meinen Hund vor. Ich meine, ich liebe meinen Hund und mein Hund ist toll. Es gibt sowieso keinen besseren Hund als Lehmann, aber ich möchte nicht Lehmann sein. Und wenn ich Gott wäre und ich hätte die Möglichkeit dazu, als Lehmann auf die Welt zu kommen, dann würde ich sagen, nee, ich komme lieber als Gott auf die Welt. Dann kann ich den Leuten zeigen und erklären und so weiter. Ne? Aber Gott erniedrigt sich so, dass er von seinem Thron runterkommt, obwohl er die ganze Welt, das ganze Universum, alle Engelswesen und sein Reich, das hinter unserem Universum kommt, so in seine Hand hält, ne? Kommt er von seinem Thron runter und macht sich zu einem Menschen. So in seiner Perspektive zu einem Hund, zu einer Ratte, was weiß ich, eine Kakerlake. Weil er uns so liebt. Und ich weiß nicht, ob ich für meinen Hund sterben würde. Wahrscheinlich nicht. Nö. Ich würde nicht die Schmerzen auf mich nehmen. Aber ja, wir sind ja auch mehr als ein Tier, ne? Und Jesus hat die Macht. Und auch wenn es nicht so scheint, auch wenn es so scheint, als ob Satan, dieser mächtige Engel, so alles unter seiner Fittiche hat und unter seiner Hand und Kontrolle und uns beeinflussen kann und uns dirigiert und die ganze Welt in seiner Herrschaft hält und diesen Antichristen das Reich aufbaut, was er auch macht. Aber das kommt uns so mächtig vor und so, aber er steht unter den Fittichen von Gott. Und ihm ist nur erlaubt, bis zu einem bestimmten Punkt zu gehen. Und wie wir bei Hiob wissen, so ein Satan und sein Gefolge muss betteln. Ja. Er hat überhaupt keine Macht. Und schon gar nicht über uns. Und das ist so genial, weil wir stehen unter der Macht Gottes. Ja. Und Jesus steht über jeder Macht. Ob es ein Könige sind, ob es Denkweisen sind, ob es Zeiten sind, Zeitalter sind. Ist wurscht. Ob es Dämonen sind, die hier rumkrabbeln und uns irgendwie wegreißen wollen von Jesus. Ob es Zauberer sind, oder schwarze Magie, so irgendwelche Voodoo-Zeug, so was beschwören soll. Jesus steht über all dem. Und wir sind sein. Er hat die Kontrolle und er hat die Macht und er weiß, was wir tragen und was nicht. Uns kann nichts und niemand kann uns wegreißen von dieser Liebe. Keine Gewalt, keine Macht. Das ist eine Sicherheit, die wir haben. Aber um das zu haben, muss man erkennen, wie mächtig Jesus eigentlich wirklich ist. Weil viele Christen machen den Fehler, dass sie Jesus zwar an ihn glauben, aber ihn irgendwie sehen als Kumpel und als Freund, als Braut vielleicht noch, und Gott als Papi. Mit seinem weißen Bart, der uns dann auf sein Schößchen nimmt, und uns seine Hand wiegt, und uns die ganze Zeit nur streichelt, wie so ein kleines Kind. Jesus ist viel mehr als das. Jesus ist Gott. Und Gott ist der, der über allen sitzt und thront und regiert. Gott ist der, der gepriesen werden muss, einfach nur, weil er der ist, der ist. Ne? Selbst die Engel halten ihre Klappe vor Gott und knien einfach nur nieder und beten an, weil er ist Gott. Und Satan ist schon gerichtet. Ist schon besiegt. Ne? Das, was wir jetzt noch sehen, sind so die letzten Zuckungen. bevor es aus ist. Vers 17. Und er ist vor allem. Und alles hat seinen Bestand in ihm. Also Jesus kommt als allererstes. Und das ist eine christliche Lehre, die super wichtig ist. Ja? Wenn du zu dem Glauben kommst und wenn du von neuem geboren bist und deinen Weg mit Jesus machst, dann musst du wissen, dass setz ihn an erste Stelle, weil da gehört er hin. Erster Herr. Ja? Wir sind die Knechte, wir sind das Werkzeug. Wir sind geliebte Kinder und wir sind adoptiert in die Familie, aber er ist der Boss. Ja? Und viele Christen werden krank und schwach. Und damit meine ich nicht, wenn du krank wirst oder mit Krankheit zu kämpfen hast, dass du in Sünde bist oder nicht auf Jesus guckst. Das ist auch Quatsch. Ne? Aber viele werden krank und schwach oder fallen ab oder sonst irgendwas von Jesus und seinem Weg, weil sie nicht auf Jesus sehen. Weil er nicht an erster Stelle ist, sondern sie oder ihr Lieblingsprediger oder irgendeine Doktrin. Ne? Ich kenne so viele Christen, die jagen eher leben eher für die Doktrin der Glaube. Konzentriere dich auf den Glauben. Ne? Geh ins Gebet und bete für mehr Glauben. Ohne Glauben geht nichts. Du kannst es ja arbeiten, du musst dir das verdienen, du musst zu Gott kommen und um mehr Glauben bitten. Und dann ist dir noch mehr möglich. Ne? Ich gucke auf Jesus und er gibt mir den Glauben, sagt mir die Bibel. Schau auf mich und du wirst alles bekommen. Beziehungsweise sagt die Bibel sogar, wir haben schon alles bekommen, was wir brauchen. Da ist kein Ring mehr und kein Bitten, sondern einfach auf Gott gucken und vertrauen, dass er uns führt und befähigt. Wir sollen unseren Glauben stärken in Jesus. Er ist der Anfang, er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes. Er ist der Chef. So wie mein Gehirn sagt, da geht's lang. Und alles folgt von meinem Körper. Es hat keine Wahl, außer irgendwas funktioniert nicht. Irgendeine Verbindung ist gebrochen. Irgendein Glied von meinem Körper will nicht auf mich hören. Ne? Macht es dein eigenes Ding. Und dann hängt mein Arm so da. Ne? Und der Rest funktioniert noch. Oder mein Gesicht verzieht sich. Weiß nicht. Aber wenn alles ausgerichtet ist auf mich, der das Sagen hat, dann macht mein Körper auch und folgt mir. Ne? Er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der Anfang ist. Er, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Ne? Jesus ist demütig. Jesus hat sich zurückgestellt. Jesus hat sich bei seinen Jüngern hingekniet und die Füße gewaschen. Jesus sitzt jetzt zur Rechten des Vaters im Himmel und wäscht immer noch unsere Füße. Das sagt in der Bibel ganz klar. Bis nicht alles vollendet ist, haben wir seine Gerechtigkeit angezogen, aber unsere Füße machen wir dreckig und solange muss er unsere Füße waschen. Deswegen müssen wir hingehen, Buße tun und einen neuen Weg gehen mit ihm. Auch jetzt, obwohl er Gott ist und obwohl er so mächtig ist, wäscht er immer noch unsere Füße. Und trotzdem, obwohl er so demütig ist, ne, wie es hier steht, damit er in allem der Erste sei, ist es nicht nur eine Bitte von ihm, sondern es ist sein Anspruch. Das ist sein Recht, so der Erste zu sein und an oberster Stelle in unserem Leben zu sitzen. Ich meine, er ist der Schöpfer. Und er ist der alles macht. Er ist der regiert. Wer bin ich dann als Mensch, dass ich bestimmen möchte, wie er ist oder was er denkt oder was zu tun, was ich will, wenn er was anderes sagen sollte. Ne? Er kommt zuerst. Ich habe ja gesagt, heute wird es spannend, aber es ist wichtig, um dann aufzubauen für das, was kommt. Weiter geht's. Wo waren wir? Alles hat Bestand in ihm. Vers 19. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Gott gefielst, als endlich Frieden war wieder zwischen Mensch und Gott. Und nicht Gott hat den Krieg entschieden, so gegen die Menschheit, sondern der Mensch hat den Krieg gewollt gegen Gott. Und Gott hat gesagt, Mensch, ich liebe euch, aber du musst jetzt gehen. Du bist jetzt geistlich tot. Du kannst mich nicht mehr hören, du kannst mich nicht mehr sehen, du kannst mich nicht mehr fühlen. Du hast dich entschieden, ein Leben ohne mich zu tun, also musst du auch ein Leben ohne mich jetzt leben. Und da sind wir immer noch. Und trotzdem wissen wir, Gott sagt, ich möchte, dass niemand verloren geht. Weil ich liebe alle Menschen. Und trotzdem war Gottes größter Wunsch, so wieder Frieden zu machen mit uns Menschen. Und deswegen musste Jesus kommen. Jesus ans Kreuz gehen. Und jetzt? Ich meine, das Einzige, was Gott sich wünscht mit uns Menschen, ist Frieden zu haben. Er nennt sich Gott Vater. Er ist der, der uns Menschen sieht und uns als Kinder sieht. Ob wir ihn lieben oder nicht, ob wir ihn mögen oder nicht, ob wir bei ihm zu Hause sein wollen oder nicht, ob wir ihn hassen oder nicht. Gott, der uns gemacht hat, so nennt sich Vater und uns Kinder. Und das, was er sich wünscht, ist, einfach nur wieder Gemeinschaft zu haben mit ihm. Dafür hat er uns gemacht. Das ist der ganze Grund. Und ich bin Vater und das Einzige, was ich mir von meinen Kindern wünsche, ist einfach nur, dass sie mich aus freiem Herzen lieben und gerne mit mir zusammen sind. Da bin ich glücklicher Vater. Genauso der Vater, Frieden. Und Jesus, in Jesus kannst du Frieden haben. Vers 21. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart, in den bösen Werken hat er jetzt versöhnt, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Krass, oder? Das, was hier steht, ist, dass wir, wenn Gott der Vater uns anguckt, wenn du von neuem geboren bist und Jesus seine Gerechtigkeit angezogen hast, dass wenn Gott auf dich guckt, als Mensch, als neue Schöpfung, als Christ, was auch immer, als sein Kind halt, dass er dich heilig sieht, dass er dich tadellos sieht, dass du unverklagbar bist, weil er an dir keine Schuld findet. Weil Jesus hat diese Schuld getragen und bezahlt. Und die beste Entscheidung meines Lebens war nicht, Dore zu heiraten, auch wenn es romantischer wäre. Die beste Entscheidung meines Lebens war, als Gott mich im Geist irgendwie vor seinem Richterstuhl gesetzt hat, ne, als diese Erkenntnis kam, es gibt Gott und ich bin ein Sünder, klar. Ich habe so viel Scheiße gebaut, ich konnte Gott nicht sagen, ich bin kein Sünder, wenn ich vor Gott stehe. Ne. Weißt du, ich stand vor dem Richterstuhl, ich habe Gott, den Vater, irgendwie gesehen, geistlich. Ne. Und da stand Jesus. Ne. Und Jesus hat gesagt, hier, ich bezahle die Portion für dich oder du bezahlst deine Schuld selbst. Und bezahlst mit deinem ewigen Leben, mit deinem Leben ohne Gott ewig. Ich habe die Schuld bezahlt, wenn du willst, bezahle ich es auch für dich. Dafür bin ich gestorben, dafür bin ich gekommen als Mensch. Die beste Entscheidung meines Lebens war zu sagen, so egoistisch zu sein und so selbstsüchtig und so selbstliebend, ne? Und zu sagen, ja, dann bezahl meine Schuld. Ne? Was hat Jesus gemacht? Er stand dann vor mir und hat gesagt, ich bin schuldig, jetzt bestraf mich. Und ich bin gerecht. Und wenn Gott der Vater auf mich sieht, dann sieht er nur seinen Sohn. Da sieht Stefan Spielau nicht mehr. Von der Gerechtigkeit her und der Heiligkeit her. Er sieht nur die Heiligkeit und die Gerechtigkeit und die von Jesus, seinem Sohn. Von diesem reinen Lamm. Von daher, wenn du dir mal Gedanken machst, wie guckt Gott mich denn an? Dann kannst du wissen, Gott lächelt die ganze Zeit. Weil da ist nichts mehr, was Gott sieht, was ihm aufstößt. Ist bezahlt. Wenn du aber den Heiligen Geist fragst, was er sagt, wenn er dich sieht, das ist eine andere Sache. Weil er zeigt uns unser Fleisch. Er zeigt uns unsere eigentliche Motivation. Er ist der, der redet und uns leitet und lehrt, was Gott will. Und wenn wir nicht auf ihn hören, dann ist er betrübt, sagt die Bibel, dann ist er traurig. Er sieht nicht Jesus, er sieht Jesus, aber wenn er sieht uns und zeigt uns auch, wer wir sind. Deswegen können wir auch verändert werden. Aber vor Gott, dem Vater, sind wir tadellos und versöhnt und unverklagbar vor seinem Angesicht. Vers 23. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt. Also, wir haben schon gesehen, errettet werden können wir wie? Indem wir sagen, Jesus, hier ist meine Schuld und jetzt möchte ich ein neues Leben. Und dann haben wir ein neues Leben, der Heilige Geist kommt in uns, räumt auf und wir sind neue Geschöpfe für Gott. So, und wir haben wieder eine Beziehung mit Gott und wir können Gott wieder hören. Ne? Wir alle wissen, wie das ist, wenn man Gott hört. So, konnte ich nicht, bevor ich nicht gerecht war in Jesus. Ne? Aber hier steht ganz klar auch, was wir tun müssen, um gerettet zu bleiben. Und da unterscheiden sich halt die Geschmäcker. Ne? Und die Sekten zum Beispiel sagen, du musst Werke tun. Wenn du mit Zeugen Jehovas redest oder mit Mormonen, so, dann heißt es, ja, du darfst keinen Kaffee mehr trinken, du darfst keinen Alkohol mehr trinken, so, du darfst dir keine Filme mehr angucken, nicht mehr in der Welt leben oder so. Ne? Weltliche Unterhaltung, Theater, Krams und so weiter. Du musst so eine hässliche Hose anziehen und so ein hässliches Sakko, damit du, weil so muss ein Christ aussehen, ne? So ein Mann Gottes. So, und du musst evangelisieren, so, und damit du zu den 144.000 gehörst, ne? So, damit du auch wirklich in den Himmel kommst, nicht irgendwo in eine Zwischenstation. So, und du musst das und du musst das und du musst das, um bei Gott zu bleiben, um ihm zu gefallen, um nicht wieder abgestoßen zu werden. Ne? So, du musst so und so viel beten, da und da beten. So, wir alle kennen Religionen, was sie denken. Ne? Und auch unter Christen gibt es das. Ne? So, und du musst dich nach Geistesgaben ausstrecken, du musst da und da dienen, so, du musst die Bibel auswendig lernen, ne? So fast schon. Also wenn du redest so und nicht in Bibelsprüchen und gleichzeitig sagen kannst, wo diese Bibel verstehst, dann bist du eh kein richtiger Christ. Ne? So, du musst früh morgens aufstehen, und zwar so, wenn du noch richtig dicke Tränensäcke hast und noch gar nicht nachdenken kannst, so, ne? Trotzdem, da hast du aufzustehen, nachts um vier, wenn es geht. Ne? So, und dann musst du dir die Bibel nehmen und vor Gott sitzen und anbeten. Ne? Und zwar bis um sechs oder um sieben, bis es dann losgeht. Ne? So, und ansonsten bist du auch kein richtiger Christ und liebst Gott nicht und meinst nicht ernst. Ne? Und dann gibt's, das sind dann die Chaoten von uns, so, die halt dann noch sagen, ja, Martin Luther hat nämlich mal gebetet und so, ne? Wenn ich viel zu tun habe, so, wenn ich noch mehr zu tun habe, na, dann stehe ich noch früher auf. Ne? So, damit ich, weil dann mehr Zeit zum Beten habe. Ne? So, und so gibt es doch ganz viel, oder? So, bestimmt, was wir schon alle hier gehört haben. Du darfst als Christ das nicht, du darfst als Christ das nicht, du musst als Christ das tun und das, ne? So, ansonsten bist du kein richtiger Christ. Und irgendwie denkt man das teilweise sowieso, ob wir wollen oder nicht, von den anderen. Weil wir sind alle individuell gelehrt vom Heiligen Geist. So, wir alle haben eine bestimmte Grenze, so, die wir nicht überstreiten. Zu jedem von uns kommt der Heilige Geist persönlich und sagt, das ist Sünde und das nicht. Das trennt dich von mir und das nicht. Das nimmt dir einen Blick von Gott, so, und das nicht. Ne? So, und wir alle wollen uns natürlich selbst verherrlichen dem anderen gegenüber, weil wir ihn segnen wollen. Ne? So. Aber was sagt denn hier die Bibel so darüber, was wir nur tun müssen, um errettet zu bleiben? Im Glauben bleiben. Und nämlich, der Glaube ist es, der uns rettet, nicht die Werke. Und im Glauben zu bleiben, ist das, was uns hält, errettet zu bleiben. Und mehr nicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt. Und dieses Fest, das meint fest. Und keine Ahnung, für mich war nie die Frage, ich meine, ich habe ein Leben in Sünde geführt, ich war echt unten. Ich war dreckig, ich habe gestunken, ich war kaputt, ich war innerlich kaputt. Ich habe so gut wie alle verletzt, die ich verletzen konnte. Ich hatte auch keinen Sinn mehr gesehen für mich, und ich war einfach nur noch traurig und depressiv und krank innerlich. Ne? Da war nichts mehr, wofür ich mich freuen kann im Leben. So. Ab und zu neue Beziehung, dann ist man wieder aufgespalt, da war man abgelenkt. Ne? Aber irgendwann hat man gemerkt, das ist auch nur ein Mensch. Und dann ging das wieder weg. Ne? Und hat mich wieder alles genervt. So. Und für mich gab es dann nie irgendwie so einen Punkt, wie ich ihn oft höre oder sehe. ich komme zu meinem Schöpfer, er hat mir ein neues Leben gegeben, er hat mir einen Plan gegeben und hat mich gefragt, willst du das haben? So ein neues Leben und einen Plan für dein Leben. Ich habe einen Plan für dein Leben. Ne? Und ich so, ja, klar. Und er hat mich freigemacht, er hat mich repariert innerlich und ich habe Frieden innerlich und Freude. So, und auch wenn ich äußerlich vielleicht nicht lache, wie so ein Mundkuchen, so ein innerlich freue ich mich und bin glücklich. So, und ich habe eine tiefe Hoffnung, einen tiefen Frieden. So, und ich hatte nie Hoffnung, jetzt habe ich Hoffnung. So, und ich habe eine feste Zuversicht darauf, so, dass alles gut wird. So, ne? Keine Ahnung, wie man es nicht ernst meinen kann mit Jesus. Und ich weiß auch nicht, wie man nur halb mit ihm gehen kann. So, wie man sich nicht sehen kann nach einer hundertprozentigen Veränderung in ihm. So, wie man sich nicht danach sehen kann, so im Licht zu stehen und Wahrheit zu haben. So, wie man sich nicht danach sehen kann, diese Dunkelheit im Herzen rauszumerzen, dass da Licht reinkommt und Wahrheit. So, ich weiß nicht, wie man, ich habe es nie verstanden, so wie man als neugeborener Mensch so nicht diese, wie man überhaupt anders kann, als verändert zu werden. So, ich meine, alles, was Gott mir zeigt in meinem Herzen und was er verändert dann, manches dauert und manches geht schnell, ne? Aber alles, was er verändert und rausreißt, so, das ist echt nur ein Segen für mich und ein Gewinn. Ne? So, ich habe keine Ahnung, wie man ein neues Leben in Empfang nehmen kann, das so viel gekostet hat und uns so gering schätzt, dass man einfach weiterlebt, als ob man es nie bekommen hat. Aber es gibt solche Menschen. Ne? Aber nichtsdestotrotz, wenn du im Glauben gegründet und wenn du fest bleibst und wenn du dich nicht abbringen lässt von der Hoffnung, die das Evangelium gibt, diese gute Nachricht, dass ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Römer 8, Vers 1 sagt, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus sind. Aber ich kenne ganz viele, die in Jesus waren und es nicht mehr sind. So eine eigene Entscheidung. Vers 24, jetzt geht's schneller. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an der Bedrängnis des Christus aussteht. So ein, heißt es, das Werk von Jesus war nicht genug? Nein. So. Aber die Bedrängnis, Jesus hat gesagt, so ein, ihr werdet Bedrängnis erleiden, wenn ihr mir folgt. Das ist eine Verheißung Gottes, ein Versprechen. Wenn du es ernst meinst mit Gott, wird Bedrängnis auf dich kommen. So. Das ist eine Verheißung, an die wir uns alle festhalten und uns freuen. Ne? So, das ist aber trotzdem eine Verheißung. So, und deine Bedrängnisse müssen nicht unbedingt die Chinesen kommen, die dich versuchen zu vernichten oder vom Glauben abzubringen. So, das, diese Bedrängnisse, so, die meisten Bedrängnisse, die ich erlebe, sind von meinem Fleisch. Der größte Feind, den ich habe, der bin ich selbst. So, das, diese alte Denkweise, ne? So, diese Fehler, die ich gemacht habe. Ne? Kennst du das? Du weißt genau, das ist ein Weg, den ich nicht gehen sollte. Und dann gehst du. Und du gehst einfach tiefer und tiefer nun rein, sobald du den ersten Schritt machst. Und kommst du nicht mehr los. Und das verändert dich total. Und das ist, steckt drinne und du kommst da auch nicht mehr weg von. Ne? Das hat dich im Griff. Und du kannst es nicht mehr im Griff haben. Ne? Zum Beispiel war ich krankhaft eifersüchtig. So, wirklich krankhaft. So, ich habe jede Beziehung, die ich hatte, ich habe jede Frau fertig gemacht. So, jede Frau hat täglich geweint, mehrmals geweint. Und ich war so fies und so bösartig. Und ich konnte nicht anders. Und dann kam ich zu Jesus, ne, hab ihm mein Leben gegeben, so, bin gewachsen, hab meine Frau kennengelernt. So, und er hat bestätigt, Stefan, das ist deine Frau. Ich gebe den Segen drauf, die habe ich für dich gemacht. So, das ist vielleicht nicht das, was du willst, aber das ist genau das, was du brauchst. Glaub mir, vertrau mir. So, ich habe die tollste Frau bekommen, die ich überhaupt haben kann für mich. Echt. So, ne? Und ich so, okay. So, und jetzt bin ich Christ, jetzt habe ich einen Heiligen Geist, jetzt bin ich eine neue Schöpfung, ich glaube an Jesus, ich folge ihm, so, da kann nicht mal schief gehen. Ne? Das, all meine Verletzungen sind weg. Nee, der Heilige Geist hat sie zurückgehalten. Hat sie nicht rausgelassen. Er hat sie kontrolliert und Gott hat die Macht dazu. So, aber dann musste ich lernen, dann kam der Moment halt, wo genau den Bereich halt bearbeiten wollte, weil er war noch da. Also hat er ihn rausgelassen. Und auf einmal habe ich gesehen, ich bin noch genau der gleiche wie vor Jesus. Vielleicht noch schlimmer. So, weil jetzt habe ich gesehen und verstanden, dass ich jemandem Schmerz zufüge und konnte nichts machen dagegen. Ne? So. Weißt du, meine Frau hat mit mir gekämpft ein halbes Jahr und Gott hat verändert. Das, was mich kontrolliert hat, das hat Gott dann irgendwann kontrolliert. Zuerst durfte ich erkennen, dass das da ist und wer ich bin. So, und dann durfte ich erkennen, so, dass er Sieg bringt über unser Fleisch. Und dass er uns wirklich zu einer neuen Schöpfung macht, dass die Dinge nicht mehr uns kontrollieren, die uns unser Leben lang kontrolliert haben. Weißt du, Veränderung ist so wichtig. Und sei froh, wenn du jetzt gerade an dem Punkt bist, wo du sagst, ich sehe gerade nicht wirklich Sünde in meinem Leben, na, dann bist du traurig. Aber wenn du halt sagst so, ich weiß, ich bin Sünder und ich weiß, wo meine Schwächen sind, aber ich gehe weiter, so, dann ist es teuer. Ey, dann bist du gesegnet, weil Gott noch dein ganzes Fleisch zurückhält. Paulus sagt, wir sind alle zu allem fähig. Also du bist fähig, ein Kind zu vergewaltigen. Du bist doch fähig dazu, so jemanden umzubringen. Du bist fähig dazu, eine Bank auszurauben oder jemanden anders zu stehlen. Du bist dazu fähig, Menschen in eine Prostitution zu bringen. Du bist dazu fähig, zu allem Bösen, was der Mensch überhaupt fähig ist. Glaubst du nicht? Ich glaube der Bibel mehr. Und ich kenne manche Gedanken von mir. Ich weiß, man ist zu allem fähig, wenn man sich hingibt und Gott da nicht ist. Und Paulus wusste das von sich. War ein ehrlicher Mann. Und all das hält Gott gerade bei dir uns zurück. Denn das ist auch Gnade. Also vertraue ihm. Er holt immer nur ein Stück raus und zeigt dir, wer du bist in dem Bereich. Aber das zeigt er und holt er nur raus, so damit wir Sieg drüber haben im Endeffekt. Weil er genau daran arbeitet und es verändert. Wir haben auch Bedrängnisse. Und Christus hat gesagt, wir sind stellvertretend für ihn da auf der Welt jetzt. So, um den Menschen zu sagen, Gott liebt dich. Vers 25. Deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Also er sagt, ich bin ein Haushalter. Mein Leben und alles gehört Gott. Und ich bin Verwalter von dem. Und er sagt hier auch, ich bin Haushalter von der Gemeinde Gottes. Und es ist bei den Leitern so, ne? Ich meine, alle, selbst Paulus war ein Knecht, ein Diener von Jesus. Ne? Aber trotzdem hat er auch der Gemeinde gedient. Ne? Obwohl, ne, ist ja wurscht. Lies mal weiter, Vers 26. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Also es gibt kein Geheimnis mehr. Alles ist uns offenbar. Vertrauen im Heiligen Geist, du wirst es dir erklären, wenn du es nicht weißt. Vers 27. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Nämlich, dieser Reichtum, dieses Geheimnis, jetzt bin ich gespannt, Christus in euch. Oh, das klingt aber nicht so spannend, oder? Das ist jetzt dieses Riesengeheimnis, auf den die Heiden gewartet haben, diese Reichtum der Herrlichkeit, ja? Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und total genial, oder? Ich meine, überleg mal, ich bin der ich noch bin und trotzdem bin ich jemand komplett anderes. Früher hatte ich nur meine Dunkelheit und ich musste das machen, was ich dachte, was ich machen muss. Ich hatte keine Wahl. So, ich konnte mich nicht wehren gegen mein Fleisch. So, ich konnte mich nicht wehren dagegen. Ich konnte mich nicht verändern. Wie auch. Ich konnte auch niemand anderen verändern. Wie auch. So, ne? So, ich war der ich bin und so war ich. In Dunkelheit einfach hin und her getrieben wie Treibholz. Aber jetzt ist Jesus in mir. In uns allen. Ne? So. Jetzt haben wir Licht. Jetzt haben wir jemanden, der uns tröstet. Jetzt haben wir jemanden, der uns lehrt. Jetzt haben wir uns jemanden, der uns leitet. Jemand, der uns sagt, hey, hab keine Angst, ich bin mit dir auf all deinen Wegen. Wir haben jemanden da, der uns führt auf einen sicheren Pfad. Selbst wenn er so schmal scheint, der ist sicher. Und der ist gut. Wir haben jetzt Christus in uns, Gott in uns. Was kannst du da Besseres geben? Gott ist nicht mehr fern, Gott ist so nah, wie es kein Mensch sein kann. Selbst meine Frau, mit der ich ein Fleisch bin, die kann nicht so nah kommen, wie Gott mir kommt. Er ist in mir. Das ist der Wahnsinn. Neo geht's nicht. In meinem Herzen. So ein, weißt du, und egal in welchem Ort du dich befindest, egal wie dunkel es ist, egal wie aussichtslos es scheint, egal wie stark die Bedrängnis ist, du weißt ganz genau, ja, da Gott in mir ist, ne, enger kann die Bedrängnis nicht sein als ich, weil hier hört sie auf. Ne, ich merke sie vielleicht und vielleicht piekt es, aber weiter geht's nicht. So, ne, Gott ist viel näher. Gott ist immer da. Immer. Und selbst wenn man mich in so eine kleine Schachtel einsperrt, Gott ist in mir, also Gott ist mit drin. Also wir sind nicht mehr allein. So, und wir haben einen Gott, der zu uns ruft. So, ich bin gekommen, weil ich dich liebe, und ich bin gekommen, weil ich möchte, dass du wieder mit mir bist und bei mir bist. Weil ich bin dein Vater. Ich bin der, der dich gemacht hat. Ich bin der, der dich kennt. Ich bin der, der dich begleitet, die ganze Zeit schon, seit du geboren bist. Auch wenn du das selber nicht willst. Ich kenne dich und ich weiß, wie es in dir aussieht. Und ich weiß, wer du bist. Aber ich liebe dich und ich bin für dich gestorben. Und ich möchte, dass du mich annimmst, so dass du mich wieder hören kannst. Ich möchte dich leiten. Und ich möchte dich lernen. Und ich möchte mit dir reden, so dass du mich hörst. Ich will dich trösten. Ich möchte was Persönliches. So, und ich möchte was Ehrliches. Denn ich habe so viele Religionen und Glaubensrichtungen gesehen, auch manchmal ein paar Christen, die Christen sind und mit Gott überhaupt nichts zu tun haben. So ein, weißt du, das hier ist was anderes. Das hier ist konfessionslos. Weder katholisch noch evangelisch noch irgendwas anderes. So ein, das ist ein Liebesbrief, der sagt, ich möchte Gemeinschaft haben mit dir und ich bin der, der mit dir reden will. Und als ich zum Glauben kam und das angenommen habe und seitdem ich Gott höre und mit ihm gehe, ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man was anderes will. Vers 28. Ihnen verkündigen wir, indem wir jeden Menschen gleich haben es geschafft. Ihnen verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit. Also, Paulus hat sich berufen gefühlt, jedem Menschen das Evangelium zu erzählen. Diese gute Botschaft, hey, Gott liebt dich und möchte mit dir wieder zusammen sein. Und das Coole ist, er weiß ja, dass du diese komischen Gebote da nicht halten kannst, deswegen hat er sie ja gegeben, damit du erkennst, dass du Gott brauchst. Ne? Und das Tolle ist so, Jesus hat alles bezahlt. Eigentlich brauchst du das Geschenk nur annehmen und schon bist du bei Gott. Und du hast wieder Frieden mit ihm. Und du wirst verändert. Und du hast ein neues Leben. Und alles, was du davor gemacht hast, wirft er ins tiefste Meer und holst ihn wieder raus. Er ist nicht so wie ich. Dort ist auch ein Mensch. Und manchmal macht sie einfach auch Sachen, die mich verletzen. Und ich bin im Recht. Ne? So, und dann vergebe ich ihr irgendwann natürlich wieder. So, wenn ich meine, der richtige Moment ist jetzt da, zu vergeben. So, natürlich, wenn dann vielleicht was für mich rausspringt, ein schönes Essen oder so, ne? So, oder ich mal 2 Minuten für mich dann hatte oder 2 Stunden, wo ich schmollen konnte, aber eigentlich hatte ich dann einfach 2 Stunden für mich, ne? Wo ich wusste, jetzt kommt sie nicht und stört mich. So. Weißt du, aber ich vergebe dann, ne? Und wir leben unser Leben weiter in Liebe und Einheit. Und irgendwann kommt dann der Moment, wo ich es wieder raushole, zur richtigen Zeit, ne? Wenn ich wieder sauer bin. Und dann kommt das mit da drauf, damit es sich noch schlechter fühlt, dann habe ich vielleicht 3 Stunden, wenn ich Glück habe, ne? Wo ich Zeit für mich habe. Im Endeffekt ist es doch so, oder? Wir Menschen, wir holen alles wieder rauf und wir zeigen gern wieder. Ne? Ich habe mal gehört, dass Frauen das vor allem gerne machen. Ja, und damals, weißt du noch? So, ne? Und das stimmt auch. So. Aber wir Männer machen das auch. Ne? Allzu gern. Aber Gott ist da anders. Er sagt, er nimmt unsere Schuld, unser altes Leben, und er schmeißt es weg und er holt es nicht mehr. Ne? Das ist weg. Er hält es uns nicht nochmal vor Augen und sagt, siehst du, jetzt musst du dich nochmal entschuldigen. So, das tat weh. So, ne? Und den verkündigen wir in jedem Menschen, indem wir ihn ermahnen und ihn lehren in aller Weisheit. Also, wie sollen wir das Evangelium zu den Menschen bringen? Ne, das ist jetzt hier, wo man ganze Bücherbänder von kauft, so, wie evangelisiere ich richtig? So, das wäre dann die erste Seite, so ein wie. Wir sollen die Menschen ermahnen. Also, und ermahnen bedeutet nicht unbedingt, wie ich manche Christen sehe, wenn wir rausgehen auf die Stadt, die da die Nicht-Christen fast zusammenschlagen, weil sie nicht glauben wollen an ihren Schöpfer. So verbal und doch physisch manchmal, ne? So, wenn man sich so reinsteigern, so, sondern ermahnen bedeutet, so dass du ihnen aufzeigst, dass es eine andere Art zu denken gibt. So, und dass sie auf einem anderen Weg sind, als Gott das für sie geplant hat. So, ne? So, du bringst sie wieder auf die richtige Erkenntnis. So. Jemanden korrigieren, ne? Jemanden ermahnen. Und anschließend dann, wer annimmt, dass man auch lehrt. Ne? Dass man tiefer geht und dass man erklärt, was man schon hat von Gott. Ne? Wer er wirklich ist. So wie man mit ihm leben kann, wie es praktisch ist. Und zwar in Weisheit. Also wie kann man lehren in Weisheit? Wir wissen ja, was Weisheit ist. Indem du das, was du weißt, praktizierst. Ne? So, also lehre Jesus Christus, indem du deinen Glauben auch lebst. Das ist das Beste, wie du den Menschen zeigen kannst, wer Gott ist. An der Liebe untereinander wird die Welt erkennen. Ne? So, ich bringe das immer wieder raus. Erklärt eigentlich alles. Das ist so ein toller Vers. Ne? So, praktiziere deinen Glauben und die Menschen werden einfach sehen, wer Jesus ist. Da brauchst du gar nicht viele Worte zu. Auch Worte sind wichtig, ne? Nicht vergessen. So, also, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Ne? Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Paulus war nicht damit zufrieden, ich bin nicht damit zufrieden. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Wie gesagt, wir haben einen freien Willen. So, aber ich bin nicht da zufrieden. Also es ist nicht mein Sinn des neuen Lebens. Ne? Ich bin nicht zufrieden und glücklich so mit damit, dass ich einfach gerettet bin und mir sicher sein kann, dass ich in den Himmel komme. So, abgesehen von den Schätzen, die mich da erwarten, die ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, was, ne, wisst ihr, aber ich bin trotzdem nicht zufrieden. Ich möchte hier Jesus, und zwar voll. Ich habe zu ihm gesagt, kennt ihr dieses Gleichnis so, du gehst in den Fluss rein, ne, und dann der erste Fuß, so ein Leben im Heiligen Geist, ne, so ein, du hast den ersten Fuß drin, das Wasser steht bis zum Knöchel, ne, dann sieht man schon ein bisschen weniger von dir. Ne. So, und dann tust du noch einen Glaubensschritt, so, und du gehst noch tiefer rein, dann stehst du bis zum Knien, ne, der Geist hat schon mehr so von dir und die Menschen sehen weniger von dir. Ne. Und du gehst noch tiefer ins Wasser und stehst schon bis zur Hüfte, ne, und man sieht noch weniger von dir. Ne, und du hast ein Leben noch erfüllter im Heiligen Geist, noch mehr mit Jesus. Ne? Und du nimmst immer mehr ab und du gehst weiter und du gehst noch einen Schritt und gehst noch einen Glaubensschritt tiefer und wirst noch mehr verändert, bis nur der Kopf rausguckt. Ne? Und dann sagt Gott, und jetzt schwimm! Ne? Und du stehst gerade noch so da mit deinen Zehenspitzen so und das ist noch ein bisschen Luft kriegst und irgendwie noch das Gefühl hast, du stehst in Sicherheit, ne? In deinem alten Leben. So. Aber irgendwann dann kommt der Punkt, wenn du dich hingibst, sodass du einfach denkst du, oh, scheiß drauf. Lass los. Und du bist im Wasser. Und man sieht gar nichts mehr von dir. Und irgendwann kommt wohl die Nase hoch. So ein Leben im Heiligen Geist ist ein Leben in Freiheit. Mann, wer geht im Baden und will nicht schwimmen? Also wenn ich in einem See bin, muss ich mich überwinden, bis ich zu dem Punkt komme. Weißt du, kalt ist? So, und ich gehe genauso Schritt für Schritt rein und es jedes Mal hart. Und genauso ist es im geistlichen Leben. Man muss sich überwinden. Aber wenn du dann auf einmal kommt dieser Moment, ne, wo du einfach sagst so, ach ist egal. Und du springst und du tauchst ins Wasser rein und auf einmal, und das ist ein Gefühl der Freiheit, oder? Und man hat einfach nur Spaß und es ist einfach nur, wow, ganz Angst. Ne? So, und das ist das, was ein Leben im Heiligen Geist verspricht. Ne? Das ist das, was Gott will für uns, was er für uns vorgesehen hat. Es lohnt sich. Und das kostet Überwindung. Aber Gott fordert nicht von uns, dass wir gleich eine Arschbombe machen. Ne? Gott kennt unsere Schwachheiten und er weiß, dass wir Stück für Stück brauchen. Ne? So ein geistliches Leben, sagt er, das ist ein Wachstum, eine Reife. Man wird erwachsen, geistlich. Ne? Und er nimmt sich Zeit, und zwar unsere Zeit, die wir brauchen. Ne? So, aber diese Motivation, tiefer zu gehen, die muss von uns kommen. Wir müssen uns entscheiden dafür, zu wollen, Leben im Heiligen Geist oder Leben am Ufer. Guck mal, wie ich planschen kann. So. Ja. Super beeindruckt, aber die Welt sieht nur dich. Ja. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft. Und dieses Ringen hier, das ist dieses Gleichwort, was er auch nimmt hier für diesen Wettlauf, Sprint. Naja. Ja, Sprintwettkampf. Naja, halt, wo es nur einen ersten Platz gibt. Und alle stehen da und laufen da. Ja, was auch immer. So. Ja. Ich wieder das Wort. Wie heißt denn dieses runde Ding da? Wo, danke. So wie im Wettlauf im Stadion. Ne? So richtig professionell. So eine Sache, unser geistiges Leben ist so ein Wettlauf. Und wenn wir sollen so rennen, als ob wir Erste sein wollen. Jesus ist Erster, haben wir schon gelesen. Also eigentlich haben wir keine Chance. Auch gesiegt haben wir trotzdem schon alle in Jesus. Also bräuchten theoretisch gar nicht mehr laufen, ne? Nee. Er sagt, lauft so, als ob ihr die Ersten sein wollt. Ey, und wenn du ein Sportler bist und ein Sprinter, man, da musst du eine Menge an dir arbeiten. Ne? Anderes Ernährungsprogramm, öfters trainieren. Dein ganzes Leben stellt sich um, nur für dieses Ziel, Erster zu sein. Wäre nicht für mich. Ich nehme andere Beispiele für mein Leben, zum Beispiel schwimmen gehen oder so. Aber das ist das gleiche Ringen, was hier auch steht. Dieses alles zu geben, um dieses Ziel zu erreichen. So. Und Paulus hat für sich entschieden, dass er arbeiten möchte und dass er sich bemüht mit aller Kraft, die er aufbringen kann. So. Und das macht er auch. Aber, lest mal weiter. Dafür arbeite, ringe und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft. Also er ist bereit zu arbeiten und er bemüht sich auch, aber im Endeffekt kommt das Gelingen nur von Gott. Die Kraft, das durchzuhalten, die Kraft, das zu tun, kam nicht von Paulus, sondern von Gott. Und so ist es bei uns auch. Der Geist gibt uns die Kraft, die Dinge zu tun, die wir zu tun haben. Aber wir müssen uns entscheiden, wie viel Kraft wir empfangen wollen. Und um auf der Couch zu liegen, um Fernsehen zu gucken, muss der Geist uns halt nicht viel Kraft geben. Also wenn du ein geistlicher Couch-Talkshow-Typ bist, ne, der die ganze Zeit nur isst und trinkt und guckt und sich briesen lässt und unterhält von der Gemeinde oder der Welt, ja, brauchst du nicht viel Kraft vom Heiligen Geist. Wenn du dich mehr bemühst und sagst so, naja, ich möchte eine gute Hausfrau sein, gutes Beispiel, ja? dann kriegst du mehr Kraft, weil du mehr Kraft brauchst. Ja, wenn du sagst, so, du möchtest ein guter Arbeiter sein, möchtest gut für deine Familie sorgen, so, möchtest Verantwortung tragen, möchtest Mann sein, dann wirst du mehr Kraft bekommen. Wenn du sagst, ja, ich möchte weitergehen, ich möchte mehr erreichen, ich möchte eine Gemeindeleitung haben, ich möchte Menschen verändern, ich möchte Menschen erzählen, dann kriegst du noch mehr Kraft, weil du mehr Kraft brauchst. Wenn du sagst, ich möchte die ganze Welt erreichen und ich möchte komplett benutzt werden, so weit wie es geht, und ich möchte dich im Komplettpaket haben in meiner Zeit hier auf Erden, so, dann wirst du noch mehr kriegen. Aber es bist du, der entscheidet, wie viele haben möchte. Das ist halt unser Lauf. Aber das Tolle ist, wir brauchen uns nur entscheiden. Und Gott gibt uns alles. Wir müssen uns das nicht erkämpfen oder erarbeiten. Die Kraft wird er uns dann geben. Also dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mitmacht. Und in dir wirkt auch was mitmacht. Und entweder sind es Blähungen oder es ist der Heilige Geist. Und das müssen echt, das ist unsere Entscheidung. Bin ich zufrieden mit einem halben Gott, mit einem fernen Gott, sondern ich möchte ihn komplett, weil er ist einfach der alles anders macht. So. Ich glaube, wir alle wissen, was ich meine. Von daher, lasst uns das nehmen als Aufbaupredigt für das, was denn kommt. Vor allem Jesus. Und zu allem Jesus. Also, jeden Schritt, den wir tun, ein Blick auf Jesus. Alles soll sich um Jesus drehen. Alles, was wir tun, soll für Jesus sein, nur sein Wille, was er von uns verlangt. Und alles nur aus einem Grund, Liebe. Okay, Herr, ich danke dir für deine Macht, dass du, ja, dass du uns auch zeigst und dass du Gott bist, dass du ein mächtiger Gott bist. Aber das ist das, was mich wirklich immer wieder umhaut, so wenn ich darüber nachdenke, so, du bist so ein mächtiger Gott und trotzdem bist du so, keine Ahnung, so anders, als wie ich mir einen Gott vorstellen würde. So, ich würde, wenn ich Gott wäre, ich würde regieren, glaube ich. So, und versuchen, so gut wie möglich zu machen, aber du bist ganz anders, du kommst als Diener und machst dich zu einem Baby, zu einem Lamm, so, du machst dich hilflos, du bist sanft, du bist Heiler, du bist der sich interessiert, der nachfragt, der uns nachgeht, der uns sucht, der uns führt, der uns leitet, der uns einfach nur liebt, so vollkommen, so rein und so gut und der uns nicht aufgibt, der treu ist, der uns versteht, so der unsere Schwächen tragen will, so wie du das sagst, und unsere Sorgen tragen will. Du willst Gemeinschaft haben, integriert sein in unserem Leben. Und wie sollte ich dich nicht an erste Stelle setzen? So, und wie sollte ich dich nicht lieben können? So, wie sollte ich mich nicht wünschen, mehr zu sein wie du? Ich bin so geschenkt durch dich. Ich bin so frei gemacht, so dazu gereinigt, so neu gemacht. So, dieses neue Leben, das verspricht nicht nur viel, es hält auch viel. So, und irgendwie viel mehr, als was du versprochen hast. So, ich danke dir für all diesen Frieden, ich wäre nie wirklich ein Vater oder ein Ehemann geworden. So, ich war viel zu kaputt und krank im Herzen. Und trotzdem hast du so viel Heilung geschenkt, dass ich ein Ehemann und Vater werden kann. Zur richtigen Zeit. Ich liebe dich so sehr dafür, dass du uns neu machst und dass du nie aufhörst. Dass du ein lebendiger Gott bist, der laut ist und klar ist. Und ich bitte dich echt, dass du hier laut wirst und laut bleibst. Dass du klar wirst und klar bleibst, so wie es jeder braucht hier an dem Morgen. Ja, du bist wunderbar. Ja, vielleicht singen wir noch eins bei Lieder. Ich fände es doch toll, wenn. Naja, ihr wisst schon. Ja, wenn einer einen Beamer macht und DJ.
Und wenn ich nicht der Einzige bin, der zum Gottesdienst redet.